Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Hallo Thomas, ich grüße dich. Hallöchen.
Hallöchen, einen wunderschönen Samstagnachmittag.
Ja.
Da hat er gerade erst angefangen.
Genau, stimmt. 15 Uhr ungefähr.
Genau, hat jetzt angefangen und ich wollte eigentlich das Datum noch sagen, aber ich bin so zeitlos gerade. Ich weiß, es ist Samstag.
Heute ist der 27.04.2024. Eigentlich sollten wir uns das wirklich angewöhnen, jedes Mal das Datum zu sagen. Also, wer weiß, in wie vielen Tausenden von Jahren das irgendwo mal aufgemacht wird, das Ganze.
Ja, genau. Nee, alle 24 hätte ich noch gewusst, aber und auch Samstag, aber wie gesagt, der Tag dazu war mir jetzt entfallen, ja. Wobei ich am Montag der Überzeugung war, es wäre schon Dienstag.
Okay.
Ja, das war auch kein so schönes Gefühl, wie man dann, aber na, besser so, als wenn man gedacht hat, es wäre Freitag, am Wochenende und dann hast du die ganze Woche noch vor dir.
Ganz schlimm ist, wenn du montags aufwachst und du denkst, es ist noch Sonntag. Das ist ganz schlimm.
Ja, ja.
Ja, das ist nicht so schön.
Ja.
Gut. Ja, da sind wir mal wieder.
Jawohl.
So ein bisschen unmotiviert heute, oder? Wie geht es dir so?
Ja, ich bin ein bisschen angeschlagen. Ich mache seit Wochen mit einer Erkältung rum, werde die nicht richtig los.
Okay.
Da muss ich jetzt sowieso mal aufpassen. Also wenn das jetzt die nächsten Tage nicht besser wird, muss ich, denke ich mal, wirklich zum Arzt gehen. Nicht, dass ich mir da irgendwie was anderes oder wie gesagt, nicht nur eine einfache Erkältung, sondern irgendein Virus, der vielleicht nicht ganz so stark rauskommt, bei mir halt eingefangen habe. Nicht, dass da irgendwas aufs Herz geht. In meinem Alter muss man da ja auch aufpassen. Ja, steckt mir ja alles nicht mehr so einfach weg. Also wie gesagt, ich mache jetzt schon die vierte Woche mit einer Erkältung rum und dann sollte man da vielleicht mal ein kleines Auge drauf werfen. Und wenig Schlaf, früh raus, schon viel gearbeitet, viel geschafft, ja, wir haben ja kurz drüber gesprochen. Du warst im Garten, ich war im Garten. Ich war heute Morgen schon ein bisschen im Stress und unterwegs, ja. Ich war für meine Frau noch in der Stickerei und habe da ein paar Sachen abgeholt, wo sie ein Merch gemacht hat für sich. Und war noch im Hundeplatz, habe kurz beim Turnier noch was geholfen und bin dann nach Hause. Habe, wie gesagt, Rasen gemäht jetzt noch schnell, noch ein bisschen was weggeräumt. Und ja, jetzt sitze ich hier und ich war so schlau und habe gedacht, na, das Wetter ist ja nicht so dolle. Das wird schon gehen mit deinen Allergien, ja, oder mit deiner Pollenallergie, die du hast. Aber so ganz ohne irgendwie mal vorher was eingeworfen zu haben, war doch schon, oder ist jetzt schon ziemlich heftig, ja. Wie gesagt, die Erkältung, die Allergie noch dazu, das ist nicht ganz so lustig. Aber was will ich mich da beschweren, ja. Es geht uns ja den Umständen entsprechend immer noch sehr gut, ja.
So ist es, genau.
Naja, das muss ich ja immer sagen lassen, ja.
Ich habe heute Morgen ein wenig mit dem Hochdruckreiniger gespielt und habe dann festgestellt, ja, ich habe ja so einen etwas größeren Hochdruckreiniger und der braucht zur Warmwasseraufbereitung eine Gasflasche und habe dann festgestellt, hups, die Gasflasche ist leer und dann musste ich erstmal in die nächste Stadt fahren, also nach Göttingen fahren und Gasflasche auffüllen lassen oder besser gesagt die Gasflasche tauschen.
Blablabla.
Genau.
Das ist schön, ich habe ja bei mir im Nachbarort direkt den Landhandel und der hat unter anderem auch Gasflaschen. In verschiedenen Größen, ja, das ist ganz nice und der liegt preislich, früher war er günstiger, aber mittlerweile liegt er preislich auf dem Niveau von den Baumärkten bei uns in der Region, also da kannst du echt nicht meckern. Vor wenigen Jahren noch hat er die noch unterboten, nur mit den Preissteigerungen in den letzten Jahren geht das jetzt nicht mehr und er ist nicht teurer, also von daher kannst du eigentlich nicht meckern, ja, das passt ja.
Unser Landhandel hat leider diese Möglichkeit nicht. Das ist das Problem. Schade. Er hat jeden anderen Mist, den man gar nicht braucht. Aber das hat er leider nicht. Also keine Gasflaschen zum Tauschen.
Gut. Ja, also als ich da das erste Mal Gas geholt habe, früher bin ich dann auch immer, wie gesagt, in die Stadt oder in den Baumarkt dann gefahren und habe da Gas geholt. Und wie ich schon da war, habe ich gesagt, ey, warum bist du denn so blöd und fragst nicht mal oder nimmst hier nicht mit? Ja, der hat ja auch die Flaschen da stehen. Und da hatte ich gefragt, was sie haben wollen. Wie gesagt, damals war der um einiges günstiger als der Baumarkt bei uns. Und da habe ich gesagt, bist du dann blöd? Warum bist du nicht vorher auf die Idee gekommen? Ja. Ja, support your local, ja, sage ich dann nur.
Ja, das ist wichtig, das ist richtig. Bei Gasflaschen bleibt ja auch gar nichts anderes übrig, ne? Kannst ja nicht über Versand regeln, das Ganze.
Ach so, ja, nee, das kannst du ja nicht machen, ja. Das wird ja selbst mit Batterien und mit Akkus wird das ja immer schwieriger.
Genau.
Wie Gasflaschen geht gar nicht, ja. Vor allem bestellen wir da irgendwie 3 Gasflaschen, die meinen ja wahrscheinlich auch, du wolltest irgendwie Bomben bauen, ja. Oder arbeitest an deiner eigenen V2 im Garten oder so, ja.
Naja, gut, oder fährst ein Wohnmobil, wo dementsprechend mehrere ja, Gasflaschen
das untergebracht wäre noch das sind. Harmlosere, ja.
Ja, ja. Wir gehen mal vom Besten aus. Ja. Immer positiv denken. So ist das. Nee, ja. Aber jetzt ist wieder mein Gartenzaun sauber dementsprechend, ja.
Aber siehst du mal, du hast hier so Kompressoren, wollte ich gerade sagen, schon Hochdruckreiniger in der Größe von so Anhängerkompressoren. Ja,
nee, so groß ist der jetzt auch wieder nicht. Also, er ist zwar schon größer, ja, aber so groß und auch wieder nicht.
Ich habe mir vor 3 Jahren einen neuen gekauft. Mhm. Der steht noch original verpackt hier rum. Ja. Also ich habe den nie ausgepackt. Ich wollte eigentlich auch einen etwas leistungsfähigeren haben, als ich vorher hatte, aber ich habe den nie ausgepackt und benutzt. Der alte tut's ja noch.
Ich sage dir, das ist ein Unterschied, ob du mit Heißwasser arbeitest oder mit Kaltwasser. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Da brauchst du fast keine Vorarbeit mehr, keine Zusatzmittelchen mehr. Das wird ja alles da weggeblasen mit dem Heißwasser. Das ist schon sehr, sehr schön. Das macht schon Spaß. Aber gut, so hat jeder sein Spielzeug. Toys for the Boys. Ja.
Wenn ich da nicht so einen LKW bräuchte, um das Ding halt von A nach B zu fahren. Ja.
Der hat zwar schon 4 Räder. Und die Räder sind sogar mit Luftdruck, also mit Autoreifenventil. Also ist schon etwas größer, aber es geht.
Ich sag ja, ein Riesenmonster-Ding. Ja.
Das nächstgrößere Modell hätte schon einen kleinen Elektroantrieb gehabt. Also ich bin noch unter dem, unter dem Profi-Modell geblieben. Es ist schon die Profi-Serie.
Gibt's nicht zum Nachrüsten?
Nee, weil ich wollte den auch nicht mit Elektroantrieb haben, weil je mehr Spielereien du an dem Hochdruckreiniger hast, je mehr kann kaputt gehen letztendlich. Und es geht gerade noch so, das Ding selbst mit Hand von A nach B zu ziehen.
Ja, wobei zuletzt beim Turnier habe ich auch wieder gesehen, da war ein Campinghänger da und hatte halt da auch die Möglichkeit, den elektrisch halt ohne Fahrzeug dann über Fernsteuerung sogar an den Platz zu fahren und da richtig auszurichten und Höhe und was weiß ich alles, ja. Und ich so, oh, nice, ja. Pretty nice, ja. Ich will nicht wissen, was so die ganzen Extras da dann wieder kosten, aber war schon nice, ja. Gerade die Spielerei dann wieder, ja, mit der Fernbedienung stehst du da und lenkst den kompletten Hänger, ja, lenkst du wieder im Ding, das ist schon, hab ich gedacht, okay, ja. Ich wenn man auch sonst keine Hobbys hat.
Ja, das ist halt, wenn man so ein bisschen Gadget verliebt ist und Technik verliebt ist, dann macht sowas natürlich Spaß. Das ist doch so.
Ja, oder wenn man es halt wirklich auch nutzen kann, ja, dass man dann wirklich sagt, okay, ich mache das so oft, da rechnet sich dann auch die Investition in die Technik, ja.
Ja.
Macht es einem natürlich wesentlich einfacher. Ja.
Das ist wohl wahr. Aber mit vernünftigem Werkzeug macht das Arbeiten natürlich umso mehr Spaß. Das ja. Stelle ich immer wieder fest.
Wenn man es dann nicht original verpackt irgendwo stehen hat, ja.
Ja gut, das mache ich mit anderen Dingen, aber nicht mit Werkzeug.
Ja.
Gut. Okay, so viel zum Thema Haus und Garten. Wir könnten das als Kategorie einführen irgendwie.
Können wir gerne machen, ja.
Es gibt andere Podcasts, die reden permanent über das Wetter und wir reden halt über Haus und Garten. So hat jeder sein Signature-Move, hätte ich bald gesagt.
Ja, wenn wir öfter oder regelmäßig über Wetter reden wollen, und ab und zu reden wir ja auch über das Wetter, ja, dann müssten wir vielleicht einen täglichen machen, dann hätten die Hörer wenigstens was davon.
Das gibt aber andere Leute, die das professioneller gestalten. Ja, also das müssen wir jetzt nicht auch noch tun. Ich rede immer nur gerne über das Wetter oder besser gesagt nicht gerne, sondern wenn es Unwetter gibt, dann ist das mein Thema mehr oder weniger. Aber das ist nur aus der Angst herausgeboren, weil ich immer so Angst habe vor Unwetter, wenn es dann
Hochwasser geben. Ach so, ich habe schon gedacht, so Tobi der
Stormhunter. Ja, oder wenn es dann Hochwasser geben kann oder sonstige Ereignisse, die meine 4 Wände bedrohen, dann rede ich doch ab und zu mal über Wetter. Aber alles andere ist mir egal, weil das muss man so nehmen, wie es ist, ne? Was soll's?
Ja, auf das Wetter haben wir, ja. Das ist immer die Frage, wem will man dann zuhören und Glauben schenken, aber über das Wetter haben wir ja Gott sei Dank noch keinen Einfluss, beziehungsweise noch keinen, also Einfluss schon, ja, unfreiwillig, aber noch können wir es ja nicht wirklich steuern, das Wetter. Das ist, glaube ich, auch ganz gut so, ja.
Ja, das ist ganz gut so. Gut.
Wobei an Weihnachten mal wieder Schnee wäre auch nice.
Naja, okay. Muss nicht sein. Muss ich nur wieder Schnee schieben und Schnee fegen, also von daher.
Ja, ja, es gibt doch Schlimmeres. Auch da wieder Rasenmähen. Das richtige Werkzeug. Das ja, richtige Werkzeug macht es okay. Dann stimmt. Auch wieder einfach.
Das stimmt.
Da habe ich auch zuletzt so, Schneefräsen im Design von so, also wie halt das richtig große Gerät, nur so klein, auch so als als Funkmodell dann, ja, aber die auch wirklich Schnee fräsen können, aber dann immer höchstens mal so, keine Ahnung, so ein paar Zentimeter, also maximal 30, je nach Modellgröße. Und ich so, das wäre eigentlich auch wieder ganz nett, ja, für einen Fußweg. Und dann stellst du dich da hin mit deiner Fernbedienung und fräst dann mal kurz den Fußweg frei. Ja, bist wahrscheinlich schon länger beschäftigt, als wenn du es von Hand machst, aber mein Gott, Hauptsache Spaß dabei, ne?
Ja, ja, so ist es. Na gut.
Und Gadgets, ja?
Ja, ja. Ich sag's ja, Toys for the Boys.
Genau.
Gut. Wo wir gerade bei Toys sind, lass uns doch mal mit einem
und ganz, Boys.
Genau, wunderbar, genau. Dann lass uns doch mal ganz leicht in die heutige Sendung einsteigen. Wir gratulieren nachträglich dem Game Boy zum 35-jährigen Jubiläum. Am 21. April 1989 ist das Teilchen in Japan auf den Markt gekommen. Im September 1990 dann in Deutschland.
Mhm. Mhm, ja.
Warst du ein Gameboy-Benutzer, Nutzer oder wie man es auch nennen mag?
Ja, ich hatte einen Gameboy.
Okay.
Das war, glaube ich, in also von diesen modernen Kram, ja, glaube ich, auch der erste. Mhm. Die Wettbewerbsdinge kamen irgendwann erst später ins Haus. Aber Gameboy habe ich sehr geliebt. Kam damals ja auch mit Tetris. Übrigens, der Film kann man sich angucken. Mhm. Es gab ja Tetris, der Film. Wie gesagt, kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Ist gar nicht so schlecht. Beziehungsweise die Kritiken waren ja eigentlich durchweg gut zu dem Film. Aber ja, wie gesagt, der kam damals mit Tetris und das war auch, glaube ich, das meistgespielte Spiel. Man hatte ja noch jede Menge andere Spiele und es gab ja sehr viele sehr gute Spiele auch für den Game Boy. Aber ich glaube, Tetris, gerade auch, weil der Einstieg ja relativ einfach ist. Mhm. Man hat es ja auch relativ schnell geblickt, wie das
ist. Ist selbsterklärend im Prinzip.
Der Soundtrack war damals sehr gut, meiner Meinung nach. Ja. Ja, gerade auf dem Gameboy. Mhm. Konntest zwischendrin eigentlich immer mal sehr gut spielen, ja. Also von daher, trotz der anderen wirklich teil sehr guten Games, ist das, glaube ich, auf jeden Fall das Spiel, was ich am meisten gespielt habe damals.
Ja, das war logischerweise auch mein erstes Spiel, aber ich hatte das Glück, zum Start gleich noch Super Mario Land zu bekommen. Und das war das Spiel, was ja auch extrem gut war. Das war, ich denke mal, der Bestseller auf dem Teil. Und das habe ich auch gespielt bis zum Erbrechen. Also Wahnsinn. Also Super Mario Land war das Spiel schlechthin letztendlich. Also für mich damals. Ne?
Also diese Mario-Version ist auch die Version, die ich das Mario-Spiel, wo ich am meisten Zeit mit verbracht habe. Mhm. Ich habe ja Mario auch auf den Nachfolgekonsolen ja bis heute ja quasi immer mal wieder gespielt, ja, zumindest mal auf den Systemen, die ich hatte, ja, weil da gehört für mich dann Mario einfach mit dazu. Aber wie gesagt, von alleine der Spielstunden her ist, glaube ich, auch die Gameboy-Version, die Version, wo ich am meisten Zeit mit verbracht habe. Aber okay, wir hatten ja sonst nichts damals. Ja.
Nee, also man war dann auch erstmal finanziell am Ende mit dem Spiel und man musste erstmal sparen, bis man dann sich das nächste Spiel kaufen konnte. Also mit Mario Land habe ich, glaube ich, erstmal ein halbes Jahr mich begnügen müssen, bis ich dann irgendwann mal ein zweites Spiel oder ein drittes Spiel dazu bekommen habe. Und ich glaube, das dritte war Paperboy. Das war, glaube ich, das dritte Spiel, was ich bekommen habe. Mhm. Das war, Ja gut, man kannte es vom Amiga, vom C64 und dachte, naja, was da gut ist, kann ja für den Gameboy nicht schlecht sein. Aber naja, gut, damals hat es einen begeistert und ich habe das jetzt nochmal gespielt, weil ich habe mein Original Gameboy noch, der funktioniert auch noch, oh Wunder. Ich habe das jetzt irgendwann die Tage nochmal rausgekramt. Naja gut, so begeistert war ich da jetzt nicht von. Aber damals, wir hatten ja nichts, wie du eben so schön sagtest.
Ja, das waren noch ganz andere Zeiten heute. Wir sind ja auch Gott sei Dank in der Situation, ja, dass wir, wenn wir wollten, uns ja im Prinzip ein Spiel einfach so kaufen können. Ja,
ja.
Nur, klar. Es scheitert einfach an der Zeit, weil damals, mein Gott, da bin ich noch auf die Schule gegangen.
Ja, ich auch.
Da hat sie relativ viel Freizeit, beziehungsweise gerade den Gameboy auch aufgrund seiner, ja doch, sagen wir mal, bescheidenen Technik, gerade halt mit dem Monochrom-Display, was er hatte, ist er doch sehr sparsam mit den Batterien auch umgegangen.
Ja,
auf jeden Fall. Da konntest du den ja auch wirklich mit in den Bus nehmen, ja, auf dem Weg in die Schule. Oder hast in den Pausen, ja, gerade wenn du vielleicht auch noch ein paar andere in der Klasse oder in der Schule hattest, die halt da Interesse hatten oder vielleicht auch selbst einen hatten, ja, konntest du da, wie gesagt, in der Schule dann vielleicht auch noch mal ein bisschen spielen. Aber auf jeden Fall halt auch für die Busfahrt oder so hattest du das Ding dabei. Da hattest du viel mehr Zeit, ja, auch zum Zocken. Ja, was hab ich denn heute noch? Okay, hast du immer, klar, eine Stunde findest du schon noch, aber damals war das ja was ganz anderes, alleine schon von der Zeit, die man zur Verfügung hatte. Ja.
Das ist richtig. Und die Akkulaufzeit, die war ja sehr wichtig. Und ich habe letztens gelesen, mein Gott, dass Nintendo vorhatte, das Ding mit einem Farbdisplay rauszubringen. Das haben die dann aber ganz schnell verworfen, aufgrund halt der kurzen Akkulaufzeit. Man sieht es ja dann auch, ein paar Jahre später kam ja auch der Game Gear raus und der hatte ja ein großes Problem: die kurze Akkulaufzeit. Ja. Also das hatte ja der Gameboy Gott sei Dank nicht. Und letztendlich hat der Gameboy mehr Spaß gemacht als der Game Gear, weil der halt überall einsetzbar war. Fand ich jetzt. Also wenn ich jetzt rückblickend auf diese beiden Konsolen oder auf die beiden Handhelds zurückschaue, erinnere ich mich eigentlich positiver so vom Spaßfaktor an den Gameboy als an den Game Gear. Den Game Gear habe ich mir dann auch zugelegt, ein paar Jahre später dann, wo er rauskam. Aber in der Erinnerung ist der Gameboy mir wesentlich positiver geblieben.
Ja, erste Liebe und so, ne?
Ja, aber du weißt ja, das Bild der Erinnerung wird immer mit dem goldenen Pinsel gemalt, oder wie sagt man so schön?
Sowieso, das ist klar. Da ist viel Verklärung mit bei.
Ja, auf jeden Fall.
Zum Beispiel, ich liebe ja nach wie vor das erste Atari Lynx.
Oh, das war aber so ein Riesen-Okolyt.
Das war ein Riesending, ein relativ kleines Display und Batterielaufzeit war ja eigentlich auch unter aller Sau. Ja. Ja. Aber Chips Challenge, ja, und ein paar andere Klassiker noch auf dem Ding. Ich hab's geliebt, ja. Das Ding war, wie gesagt, alle ist nach wie vor bei den Handhelds ganz klar weit, weit oben, ja. Mhm. Aber, mein Gott, ja, wir wissen ja alle, was mit Atari oder wie erfolgreich Atari mit ihren Konsolen war.
Leider nicht so erfolgreich, ja.
Ja, und und wir wissen heute, ja, wer ist in dem Bereich überhaupt noch tätig?
Nintendo.
Genau. Ja. Mehr hast du da nicht mehr. Sony hat es auch aufgegeben. Leider, ja. Und nach wie vor bin ich der Meinung, es fehlt da einfach ein anderer Anbieter, ein anderer Player im Markt, im Handheld-Bereich. Ja, okay, wir hatten über die Gerüchte von Microsoft mal gesprochen, aber das würde ja wahrscheinlich auch eher sowas wie ein Steam Deck werden. Ja, das ist ja momentan so der Markt, der ja auch durchaus Wachstumszahlen generieren kann. Angeblich arbeitet Microsoft da ja an was Eigenem, aber muss man mal abwarten. Aber das wäre ja wieder mehr ein PC. Klar, im Handheld-Faktor, aber das ist jetzt nicht so die typische
Konsole.
Spielekonsole. Ja.
Ja.
Wie gesagt, da ist Nintendo mit gerade auch mit der Switch sehr gut aufgestellt, auch wenn es ja so ein Hybrid-Ding sein soll, aber mein Gott, Das ist ein Handheld, ja.
Das sehe ich genauso, ja.
Ja, und wie gesagt, der Game Boy war ja nicht der Anfang in dem Bereich. Du hattest ja gerade vorher noch die ganzen, wie hießen die nochmal, die Systeme vorher von Nintendo.
Du meinst
war diese, nicht irgendwas mit Play? Nee.
Diese Einkonsolenspiele, wo da nur ein oder zwei Spiele drauf waren, die also fest eingelötet waren sozusagen. Ja, da gab es eine Menge.
Die teilweise Preise, nicht im Moment, aber bei Sammlern erzielen da ja manche Dinge Preise, das ist ja auch unglaublich, ja.
Da gab es ja auch andere Firmen, die solche kleinen Videospiele draußen hatten. Die waren dann natürlich auch noch wesentlich kleiner vom Formfaktor her, wurden teilweise auch nur mit einer Knopfzelle betrieben. Also so kenne ich die Dinger. Also ich habe auch noch so ein paar hier rumliegen aus meiner Kindheit. Da waren dann irgendwelche kleinen Knopfzellen untergebracht und man hatte dann halt relativ lange seinen Spaß, weil der Hintergrund dann auch statisch war. Du hast dann teilweise nur die Spielfiguren bewegt. Also das war relativ rudimentär. Also an diese kleinen Konsolen kann ich mich erinnern, aber die haben, glaube ich, auch nur 20, 25 D-Mark gekostet. Das waren wirklich so, relativ simpel aufgestellte Videospiele-Konsolen, falls man überhaupt von einer Konsole sprechen kann. Aber okay. So war das damals. Und der Game Boy hat damals 149 D-Mark gekostet. Das klingt heute so wenig, aber zur damaligen Zeit war das richtig viel Geld.
Ja, hast du das mal durch einen Inflationsrechner gejagt?
Nee, habe ich nicht. Nee.
Weil das könnte man sich auch nochmal angucken, ja, weil 9, obwohl die 70, ich glaube, wenn es 70 gewesen wäre, wäre es ein bisschen besser, 89. Ja, ist eine gute Frage jetzt. Aber das sind auch schon ein paar Euro, glaube ich.
Ja. Also ich musste damals relativ lange meine Eltern bearbeiten, bis ich das Ding bekommen habe. Und das war gar nicht so einfach, weil der Starttermin war, wie gesagt, im September. Ich glaube, das war auch Ende September. Und da waren wir gerade im Herbsturlaub an der Nordsee. Und da oben ist es ja nicht so, dass dass da so große Städte weit verbreitet sind und da gibt es ja nicht so viele Einkaufsmöglichkeiten. Da musste man erstmal von einer Stadt zur anderen fahren und überhaupt erstmal in einen Laden zu kommen, wo es überhaupt einen Gameboy gab. Also das war nicht so einfach. Ich glaube, die nächstgrößere Stadt, ich glaube, wir haben es dann in Wilhelmshaven gekauft. Da gab es dann irgendwo einen Laden, die einen Gameboy hatten. Oder besser gesagt mehrere hatten, aber die überhaupt Nintendo im Sortiment hatten, ja. So war das damals. Der Urlaub war gerettet, also für mich zumindest.
Ja, wobei auch damals, wie gesagt, klar, war ein bisschen anders, auch gerade mit dem Geld, aber 149 war trotzdem noch durchaus stemmbar, wenn du mal überlegst, was ein C64 gekostet hat.
Ja, klar.
Und was du da noch an Zubehör im Prinzip gebraucht hast, gerade wenn du noch einen Diskettenlaufwerk haben wolltest oder so. Okay. Ich habe gerade mal kurz geguckt, Inflationsrechner 149, D-Mark wären jetzt 159 Euro, also geht noch.
Wäre auch noch günstig für die heutige Zeit.
Ja,
das ist so. Ja gut, aber mit dem Gameboy konntest du ja nichts machen, in dem Sinne nur spielen. Mit so einem C64 konntest du ja auch noch viele andere Dinge tun.
Ja, das war ja auch mehr so die Argumentation bei den Eltern.
Ja.
Der macht mir die Hausaufgaben.
Ja, Scheißdreck macht er.
Ja, jedenfalls nicht ohne entsprechenden Input. Ja.
So ist es. Ja, der Gameboy. Und da gab es dann ja auch noch die krassesten Zubehörteile. Ich weiß noch, dass es ein Akku-Pack gab, original von Nintendo, den konnte man sich dann an den Gürtel, der hatte so einen wahnsinnig großen Gürtelclip und so eine relativ lange Schnur und da konnte man den Akku-Pack dann direkt mit dem Gameboy verbinden. Das war auch so ein Teilchen.
Ja, vor allem, das fing ja dann langsam an, der hatte ja auch keine Hintergrundbeleuchtung, du hattest dann ja die
Lampen
zum Anstecken, dann hattest du, weil es der Bildschirm ja relativ klein war, hattest du die Lupen davor klemmen und dann kamen die ganzen Kombigeräte, ja, Lupe mit integriertem Licht, ja, und dem ganzen anderen Kram noch. Das war schon ein sehr, sehr breites, ja, und teilweise auch sehr obskures Angebot an Zubehör.
Ja.
Andererseits bei einem Gerät, was sich so verkauft damals, klar, da konntest du mit Zubehör auch wirklich Geld verdienen, ja.
Absolut. Und ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, es gab ja auch serienmäßig Kopfhörer dazu, also so kleine Ohrstöpsel. Und da habe ich das erste Mal festgestellt, so dieses iPod-Phänomen. Alle sind damals mit diesen Nintendo-Kopfhörern rumgelaufen, weil sie die natürlich auch an ihre Walkmans angeschlossen haben etc. Und man hat sofort gesehen, okay, das ist ein Gameboy-Kopfhörer, weil die waren ja kodiert. Die hatten auf der rechten Seite, glaube ich, blau, so einen blauen Streifen, auf der linken Seite, glaube ich, einen roten Streifen. Und das war relativ ein einzigartiges Design. Und das konnte man sofort erkennen. Das hat sich dann, wie gesagt, später wiederholt mit den weißen Apple iPod-Kopfhörern. Und zuerst habe ich dieses Momentum erlebt halt mit den Nintendo-Kopfhörern, dass alle mit diesen Nintendo-Kopfhörern umhergelaufen sind. So war das.
An die Dinge kann ich mich gar nicht erinnern.
Waren relativ schlicht schwarz, hatten aber, wie gesagt, links oder rechts, ich weiß es nicht, auf welcher Seite, aber blau und rote Streifen oder einen blauen, einen blauen und einen roten Streifen. Und man konnte sie halt sofort erkennen, dass das Nintendo-Kopfhörer waren. Ja, hat man auch noch Zubehör dazu bekommen, serienmäßig.
Tja. Wenn so man ist überlegt, das. Wie sie angefangen haben, beziehungsweise damals mit dem Gameboy, wie gesagt, mit dem Erfolg, was dann an ganzen Gameboy-Versionen alles noch kam, ja. Und heute mit der Switch, ja, das ist schon. Also, ja. Da hat Nintendo sehr viel, sehr richtig gemacht, ja.
Absolut. Das ist im Endeffekt noch der einzige Traditionshersteller, der übrig geblieben ist. Von den Urgesteinen her gesehen. Also was ist denn heute noch über? Sony ist, kann man ja eigentlich nicht mehr als Traditionshersteller bezeichnen, weil die kam ja wesentlich später als Nintendo. Also ist Nintendo das Urgestein. Naja. Gut, ich würde sagen, wir haben jetzt 27 Minuten über Nintendo und den Gameboy gesprochen. Jetzt
können wir
in die Sendung einsteigen. Naja gut, da hatten wir ja noch über Haus und Garten gesprochen, kommt ja auch noch dazu. Okay, hast recht. So, es gibt eine Überraschung von Apple. Wir hätten es ja alle nicht gedacht. Oder wir haben es wahrscheinlich auch alle nicht gedacht. Es gibt ein Event und es ist nicht nur ein kleines Pressemitteilungsevent, sondern es wird wahrscheinlich wieder ein vorproduziertes Video geben, weil es gab eine Einladung am 7. Mai um 16 Uhr unserer Zeit startet das Event. Und da hat ja der Mark Gurman so richtig daneben gelegen. Weil er hat ja kurz davor noch gesagt, naja, es wird ab dem 6. irgendwas geben, aber das wird eine ganz leise Vorstellung, das wird eine Pressemitteilung und mehr wird es nicht geben. Da hat er sich ja relativ weit aus dem Fenster gelehnt und ein paar Tage später gab es dann die Einladung von Apple zu dem Event. Es gibt natürlich auch wieder ein Motto und das nennt sich »Lass dich frei«. Ist das überhaupt richtiges Deutsch? Keine Ahnung. Da fragst du den Richtigen, weiß ich nicht. Im Englischen heißt es Let Loose. Hört sich ein bisschen besser an als das Eingedeutschte oder das Übersetzte. Und was sehen wir ganz prominent im Logo? Ganz plakativ einen Apple Pencil. Das ist ja deutlicher, kann man es ja nicht gestalten. Deutlicher kann man ja keine Hinweise geben. Und das lässt ja Großes erwarten in Richtung Pencil oder in Bezug auf den Pencil. Ich hoffe, das wird nicht so enttäuschend, wenn man jetzt schon so prominent darauf hinweist. Ne?
Also was man sich wünschen könnte auf jeden Fall als Funktion ist ein Pencil für alle iPads.
Glaube ich jetzt weniger.
Zumindest mal für alle neuen iPads.
Das könnte sein, aber du hast natürlich mit dem Pencil 3, das wird dann das Flaggschiff-Modell sein, natürlich auch einen ganz anderen Preis als bei den Einstiegsmodellen. Von daher.
Hauptsache nur noch eine. Wie gesagt, die können von mir aus ja ein Einstiegsmodell machen, was am besten auch mit allen funktioniert, ja.
Ja.
Aber wie gesagt, hier ein Pencil und der geht dann nur mit dem und da ein Pencil, der funktioniert hier, aber dann doch nicht da. Ja, das macht keinen Sinn, ja.
Ja, das wird teilweise auch gar nicht möglich sein, weil du ja bei vielen Geräten gar nicht das induktive Laden abbilden kannst, bei vielen iPad-Geräten.
Ne? Wie gesagt, mit älteren gar kein Thema, aber wie gesagt, wir erwarten ja auch ein neues Air.
Ja, genau.
Und wie gesagt, zumindest mal mit den neuen oder ab jetzt kommenden iPads sollte auf jeden Fall der Stift funktionieren.
Oder zumindest alle Geräte, die mit dem Pencil der zweiten Generation kompatibel sind, dass die dann auch mit dem neuen Pencil kompatibel sind. Mhm. Das wäre schon sinnvoll. Das werden wir sehen. Aber wie gesagt, was mich halt sehr stark wundert, ist, dass sie das Produkt so stark in den Vordergrund stellen und das schon auf der Einladung. Und das hat bei mir natürlich eine ganz große Erwartungshaltung hervorgerufen sozusagen, weil wenn man so prominent darauf hinweist, dann muss das Ding ja Wahnsinn sein von der Technik her. Da muss ja was drin sein, was wir bisher noch nicht gesehen haben, in keiner Art und Weise.
Ein paar Gerüchte hatten wir ja schon die letzten
Jahre. Ja, austauschbare Spitzen, Gesten hin und her, aber rechtfertigt das Produkt so prominent darzustellen? Und dann gab es ja auch noch einen Tweet von Tim Cook, Pencil us in, hat er da geschrieben und hat dann auch so ein Pencil-Emoji in seinen Post auf X rausgehauen. Ja, ich meine, so deutlich hat Tim Cook ja noch nie auf ein Produkt hingewiesen, kurz vor einem Event. Das hat ja noch mehr Benzin ins Feuer gegossen, oder er hat ja noch mehr Benzin dadurch ins Feuer gegossen mit der ganzen Geschichte.
Ja, ich weiß vielleicht funktioniert es jetzt systemweit, ja. Das Beste oder das Niceste wäre natürlich, wenn du zumindest mal bei den iPhone 15 Pro, was ist es, Max, wenn er da auch funktionieren würde.
Das glaube ich jetzt nicht so.
iPad Mini, wie gesagt, iPhone 15 Pro, ja, das wären so Sachen, ja, da könnte man dann auch nochmal, ja. Wobei da ist wieder die Problematik, trägst du dann den Stift mit dir rum, ja, wie willst du das machen? Aber da haben sie wahrscheinlich ein schönes, nettes, neues Case, ja.
Also das glaube ich jetzt nicht so, dass das mit dem iPhone kompatibel sein wird, auch wenn es nett wäre, aber du hast dann, wie gesagt, das Problem, wie transportierst du das Ganze und ein Case, ja, wie dick soll das denn werden?
Ne? Ich würde mir das wünschen, alleine schon deswegen, ja, wegen den ganzen Kommentaren der ganzen Android- und Samsung-Fanboys. Alleine deswegen würde ich mir das schon wünschen.
Obwohl dieser Samsung Stylus oder wie der bei Samsung heißt, der hat ja bei einigen Leuten einen hohen Stellenwert, ne? Also es gibt ja wirklich diese Hardcore-Fans, die damit sehr gut arbeiten können und damit sehr gut zurechtkommen und da darauf schwören, auf das Teil. Aber ich glaube, Samsung ist auch der einzige Hersteller, der sowas anbietet. Ich kenne keinen anderen Hersteller, der ein Stylus anbietet für die Geräte.
Jedenfalls keinen mehr, der noch im Geschäft ist, ja.
Genau, ja.
Oder der es halt auch im Gerät dann so integriert hat, wie bei Samsung, ja.
Genau.
Da mag es noch ein paar andere vielleicht in China drüben geben, aber was jetzt hier bei uns auf dem europäischen Markt alles verfügbar ist, würde mir jetzt so spontan keiner einfallen.
Ja, so sehe ich das auch. Und Samsung hat ja auch Geräte zusammengeführt. Ich meine, es gab ja früher eine extra Serie. Die Note-Serie haben sie ja quasi zusammengeführt in das Ultra mit hinein. Und früher gab es ja eine extra Produktlinie, die mit Stift ausgeliefert worden ist.
Also da muss man auch sagen, hat Samsung meiner Meinung nach alles richtig gemacht, wie sie die Linie zusammen oder eingestellt, beziehungsweise halt die Serie oder die Ultras oder wie sie vorher auch immer hießen, ja, weiß ich jetzt schon gar nicht mehr, dass sie da, wie gesagt, eine draus gemacht haben. Klar kannst du sagen, ja, schade drum, ja, gerade die Notes. Und die haben ja hier gerade diesen Phablet-Bereich da ins Rollen gebracht oder gestartet, diesen Markt, ja, und hatten vielleicht das ein oder andere Feature damals, aber ich denke, da hat Samsung schon die Zeit erkannt, gerade dass halt auch beim Smartphone der Trend ganz klar zu größeren Displays ist. Und von daher dann die Note-Serie oder die Features da halt mit in die großen Smartphones zu übernehmen und da dann eins draus zu machen, war schon, denke ich mal, der richtige Move.
Ja, von das sehe ich genauso, ja. Der Stylus ist ja auch so klein und so kompakt gehalten, dass er auch gar nicht groß auffällt. Er ist ja im Gerät untergebracht und von daher.
Das ist halt äußerst nice.
Haben die das ja elegant gelöst, das Ganze. Mhm. Ja.
Ja.
So ist es. Gut, also nach der Einladung hat er bei mir natürlich oder hat Apple bei mir natürlich die Erwartungshaltung wirklich ganz stark angefeuert in Richtung Pencil. Schauen wir mal, hoffentlich werden wir nicht enttäuscht. Es könnte natürlich auch sein, dass sie im Rahmen dessen bekannt geben, es gab ja eine Gerüchtesituation, dass der Pencil auch mit der Vision Pro kompatibel sein soll, als Companion-Produkt. Es könnte natürlich auch sein, dass sie dann auch bekannt geben, dass die Vision Pro noch in weiteren Ländern erscheinen wird und da einen Termin nennen werden für die verschiedenen Länder. Das ist mir gerade noch so durch den Kopf gegangen. Dass man halt noch vor der WWDC einen Marktstart in verschiedenen Ländern hat.
So bei dem iPad-Event jetzt so noch ein One More Thing mit der Vision?
Ja, also jetzt nicht irgendwelche direkten Spezifikationen oder Neuigkeiten rund um die Vision, sondern einfach nur einen Termin nennen für weitere Länder, weitere Release-Termine aufzählen, was weiß ich.
Halte ich jetzt für eher unwahrscheinlich.
Okay, schauen wir mal. Aber nur ein extra Event wegen so ein paar iPads. Da muss natürlich schon viel kommen, iPad-technisch, ne? Dass sich das lohnt, da jetzt ein extra Event.
Ja, du hast halt M3 und den neuen Stylus und alles andere mal abwarten, ja.
Ja, alles andere abwarten. Und das bezieht sich auf das 12,9 Zoll iPad Air. Da ist nämlich Ross Young wieder etwas zurückgerudert. In der letzten Woche haben wir noch ganz groß darüber berichtet. Ja, Mini-LED-Display in den iPad Air-Modellen, zumindest im 12,9 Zoll Gerät. Und das sollen dann die Displays sein, die in den aktuellen oder jetzt noch aktuellen Pro-Modellen drin stecken und so weiter und so fort. Das hat uns jedenfalls Ross Young mitgeteilt oder das hat er der Welt mitgeteilt. Und jetzt ist er wieder zurückgerudert und hat gesagt, nein, das ist jetzt doch nicht so. Es werden ganz normale LC-Displays verbaut, nicht mit Mini-LED-Technologie. Und das Ganze hat Apple gestrichen aus Kostengründen und hat das erstmal verschoben auf eine andere Generation oder auf eine andere Modellreihe, was auch immer. Zumindest werden die iPad Air-Modelle beide die gleiche Display-Technologie haben, ob das kleine und auch das große, und nichts mit Mini-LED. Er hat mich auch letzte Woche schon ein wenig gewundert, weil der Differenzierungspunkt dann zu gering ist, nach meiner Meinung, wenn man dann wirklich noch so ein gutes Display drin stecken hat, im Vergleich dann halt zu den Pro-Modellen. Obwohl, dann hätte man ja in den Pro-Modellen das OLED, das soll ja auch nach wie vor kommen, und dann hätte man ja schon einen Differenzierungspunkt, wenn man jetzt Mini-LED im iPad Air hätte und in den großen Pro-Modellen dann halt OLED drin hat, dann hat man ja trotzdem einen Differenzierungspunkt. Aber das soll wohl so nicht sein. Ganz normale LC-Displays. Gut, schauen wir mal. Und es gibt auch aus dem Zubehörmarkt konkrete Hinweise, dass wirklich auch ein 12,9 Zoll iPad Air kommen wird, solange man der Firma ESR glauben mag. Die haben nämlich schon erste iPad Air Hüllen in Kombination auch mit einem Keyboard. Also das sind keine günstigen Hüllen auf dem Markt und die werden derzeit schon bei Amazon angeboten. Da kostet so ein Keyboard in Kombination mit einer Hülle, also so ein ganz normales Folio Case oder wie man das auch nennen mag, kostet immerhin 149 Euro. Und ich glaube, wenn man jetzt so ein Produkt am Start hat und das auch verfügbar ist, dann ist es schon relativ sicher, dass so ein Produkt, also so ein iPad Air in der Größenordnung rauskommen wird. Weil bei so teuren Produkten macht man jetzt nicht einfach mal auf gut Glück oder legt nicht auf gut Glück mal eine Produktion auf. Bei so billigen Silikonhüllen ohne ein Keyboard oder so, die vielleicht nur einen Zehner kosten, da kann man das ja mal machen. Aber bei 149 Euro VK ist die Gefahr doch relativ groß. Schauen wir mal.
Durchaus.
So, und die schönste und beste Nachricht der Woche, ich hoffe, die bewahrheitet sich, die kam vom Leaker Kosutami. Der hat gesagt, Apple wird mittelfristig die Feinwoven-Produkte einstellen. Und das ist die beste Nachricht, die ich seit langem gehört habe, weil das ist der größte Schlag ins Wasser seit Jahren bei Apple. Und Apple hat jetzt noch eine letzte Kollektion, die sie wohl noch raushauen möchte, weil die Dinger wohl schon vorproduziert sind. Also eine neue Farbkollektion. Und nach dieser Farbkollektion, wenn die abverkauft ist, dann wird es keine weiteren Feinwoven-Produkte mehr geben. Keine Wallet Cases, keine Armbänder mehr und auch keine iPhone-Hüllen mehr, iPhone-Cases mehr. Dann ist das ganze Geschichte.
Dann und jetzt noch schnell kaufen.
Ja, wer Schrott haben will, der soll noch schnell kaufen, auf jeden Fall. Und das Ganze kann man auch relativ gut einordnen, ob das jetzt stimmt oder nicht stimmt. Ich würde sagen, es stimmt, weil Kosutami hat auch als erster darüber berichtet, dass Apple sich von dem Material Leder verabschiedet. Und das hat sich ja dann auch bewahrheitet. Also könnte man dem Gerücht auch sehr viel sehr viel Glauben schenken oder könnte dem Gerücht auch sehr viel Wahrheit entnehmen oder letztendlich auch, dass das dann auch so kommen wird. Also ich bin gespannt. Ich hoffe, dass das Apple dementsprechend vom Markt nimmt, weil das Zeug macht ja nur Probleme. Die Frage ist dann, ob sie sich umsehen für ein Ersatzmaterial oder ob sie komplett dann auf die Produktion von Feinwoven Cases oder von dieser, also generell von einer neuen Art von Material sich verabschieden und weiterhin nur Silikon Cases am Start haben. Das ist die Frage, ob sie da irgendwas Neues am Start haben. Weiß ich nicht, keine Ahnung.
Ja, schade eigentlich.
Naja, eigentlich ist es gut, weil es ist minderwertig, das Zeug.
Nee, also, das ist ja schade.
Dass es minderwertig ist.
Das Material irgendwie so herausgestellt hat, dass es halt eher sehr bescheiden ist, um es mal so auszudrücken.
Ja, aber da hat Apple selbst Schuld. Weil sie haben nicht genug getestet. Sie haben kein ordentliches Qualitätsmanagement in dem Bereich an den Tag gelegt. Und das ist eigenverschuldet, das Ganze. Ist meine Meinung. Das hätte man alles im Vorfeld testen können. Langzeittests, Belastungstests etc. pp. Keine Ahnung, wieso das passiert ist. Einfach.
Ach, wahrscheinlich wird es nur falsch gehalten.
Ja, auf jeden Fall. Bestimmt. Naja, ich bin gespannt, was dann passieren wird. Gut, Mr. Mark Gurman hat auch noch was rausgehauen. Er hat gesagt, dass der Mac Mini kein M3-Update bekommen soll, sondern es geht gleich mit dem M4 weiter. Das ist interessant. Aber ich kann mir vorstellen, dass Apple das auch machen wird. Sie haben es ja auch schon mal beim iMac gemacht. Der ist ja gleich vom M1 auf den M3 gegangen. Also von daher könnte ich mir vorstellen, dass sie das auch beim Mac Mini machen werden. Bin ich gespannt. Hm. Obwohl ich bin im Moment so ein bisschen vorsichtig, was die Aussagen von Mark Gurman beanlangt, weil er hat ja auch, wie gesagt, in der letzten Woche gesagt, ja, es gibt kein großes iPad-Event etc. Und was sehen wir jetzt? Da bin ich jetzt ein bisschen skeptischer geworden, was seine Aussagen beanlangt.
Also bei Mini würde ich sagen, der kriegt den M3.
Meinst du?
Ja.
Steckt jetzt in der Maximalversion ein M2 Pro drin. Also jetzt gar nicht so veraltet. Wurde zuletzt aktualisiert im Januar 2023. Also ganz so alt ist er noch nicht. Schauen wir mal. Obwohl ja der Mac Mini wahrscheinlich besser verkauft wird als der iMac 24 Zoll. Also da gehe ich mal von aus. Weil wenn der iMac so ein Bestseller gewesen oder wenn er so ein Bestseller ist, dann hätten sie ihn ja auch schneller aktualisiert. Dann hätten sie ja den M2 nicht übersprungen, nehme ich mal an. Also ich glaube, das ist ein ganz, ganz großes Nischenprodukt bei Apple. Also da würde ich wirklich mal die konkreten Verkaufszahlen gerne mal sehen. Das würde mich sehr interessieren.
Ja. Mich auch, ja, aber
ja. Kriegen wir ja nicht. Weil nach wie vor halte ich 24 Zoll nicht für massenkompatibel. Das ist ein Nischenprodukt.
Ja, aber ich denke schon, dass der, oder wie das Update gehandhabt wurde, das schon ein Indikator dafür ist, wie stark der Artikel
verkauft sich wird.
Verkauft.
Ja. Naja, vermute ich auch. Ja, das ist ein Nischenprodukt, auf jeden Fall. Gut, dann lass uns noch mal ein wenig über die Apple Vision Pro sprechen. Da werden ja auch schon ganz düstere Prognosen abgegeben, die ich eigentlich so vom Bauchgefühl her gar nicht teilen kann. Aber okay. Ming-Chi Kuo hat ein bisschen was rausgehauen, dass die Verkaufszahlen weit unter dem sind, was sich Apple erhofft hat. Bedeutet, Apple hat, Apple erwartet jetzt aktualisiert, die Verkaufszahlen oder die Prognosen wurden angeblich aktualisiert bei Apple, erwartet für dieses Jahr noch 400 bis 450.000 Einheiten, die verkauft werden. Das bedeutet, dass Apple eigentlich in ihrer alten Prognose vorausgesagt hat, dass sie zwischen 700 und 800.000 Einheiten verkaufen werden. Also die Prognose haben sie wohl angeblich intern reduziert. Und es führt dann angeblich dazu, dass die Produktion reduziert wird und dass es eine Produktions ein Output gibt, der Output wird dementsprechend verringert letztendlich. Und das soll dann auch damit zusammenhängen, das Ganze aufgrund der so negativen Absatzzahlen, dass Apple auch die Roadmap korrigiert. Es wird kein weiteres oder keine Produktaktualisierung im Jahr 2025 geben. Da war man sich ja nicht einig, ob es dann 2025 ein Lite-Modell geben wird oder eine Produktweiterentwicklung von der Apple Vision Pro. Da gab es ja auch Diskussionen, aber der Zeitraum 2025 ist dementsprechend erst einmal gestrichen worden. Okay. Wenn man davon ausgeht, dass, oder wir haben ja die Situation, dass die Brille noch gar nicht weltweit erhältlich ist, halte ich sowieso 2025 für relativ sportlich. Für ein weiteres oder ein neues Produkt. Für ein Lite-Modell, gut, darüber kann man diskutieren, aber für ein Produkt-Upgrade, also für eine neue Vision Pro, halte ich diesen Zeitraum doch schon für sehr sportlich. Ich habe da einen ganz anderen Blick drauf, weil ich sehe das ja so ein bisschen aus der Sicht der medizinischen Anwendung. Und wenn ich sehe, was da bei uns in der Uni für einen Hype gemacht wird, mit Recht nach meiner Meinung auch, und in wie vielen Bereichen die Brille schon eingesetzt wird und in wie vielen Bereichen schon geplant wird, die Brille einzusetzen, sehe ich da so ein ganz anderes Bild. Natürlich ist das wieder ein Teilbereich, ein Teilanwendungsbereich für so eine Art von Brille, ganz klar. Aber ich habe im Moment so das Empfinden, dass diese Brille sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht für die Masse eignet, sondern sie in ganz vielen Nischenbereichen ein Zuhause findet. Und dieses Massenphänomen wird sich wahrscheinlich erst mit den nächsten Generationen ergeben, wenn sie dann auch ergonomischer ist, wenn sie dann auch besser zu tragen ist, wenn die Preise sich etwas nach unten orientieren, ja, etc.
Preis und Anwendung, das sind halt so der treibende Faktor. Und da ist das Produkt einfach noch zu jung bei Apple, um sagen zu können, wir haben da die Anwendung schon gefunden. Dass das Produkt interessant ist für Anwendungen, zum Beispiel in der Medizintechnik, gar keine Frage. Dass das Produkt eventuell auch für die Produktion interessant ist. Und wir haben das ja damals auch schon gesehen mit den Kooperationen, die Microsoft mit der HoloLens hatte, wo Meta auch schon Beispiele gezeigt hatte in der amerikanischen Automobilindustrie. Das sind alles Anwendungen, die machen eigentlich sehr viel Sinn. Da ist aber immer die Frage, inwieweit ist es von der Investition, die halt derjenige vor Ort halt machen muss, in nicht nur die Brille, sondern die komplette Infrastruktur und das Training und die Software, die sie brauchen dafür, inwieweit macht es halt Sinn, ja, bei einem Anschaffungspreis zum Beispiel, wie sie die Vision Pro jetzt hat. Von daher, wie gesagt, Medizintechnik nochmal ein ganz anderer Ding, gerade wenn es in die Forschung geht, ist der Preis, würde ich sagen, zweitrangig. Da kommt es eigentlich mehr auf die Technik und auf das, was das Gerät kann, an.
Ja.
Und da kann so was wie die Vision Pro oder auch andere Hersteller sind in dem Bereich ja durchaus tätig, ja, kann das durchaus seinen Markt finden. Das ist halt nicht unbedingt das, was eine Consumer-Focused-Firma wie Apple dann eigentlich machen will oder machen muss, um da halt auch entsprechend Stückzahlen und Umsätze zu generieren. Und wir haben da, denke ich mal, momentan so ein Problem wie bei, ja, Problem in Anführungszeichen, wie bei der Apple Watch. Die Vision Pro muss erstmal ihren Markt finden, beziehungsweise die Entwickler müssen jetzt erstmal oder sind gefordert, da halt Anwendungen zu schaffen, die einem Anwender oder uns, ja, hier im Markt da, oder dann zeigen hier das oder ja, nicht nur zeigen, sondern da halt auch das Verlangen auslösen, sich dann so was anzuschaffen, ja, wo sie dann eine Anwendung, also nicht jetzt speziell eine App, sondern eine Anwendung, ja, entwickeln, wo dann auch wirklich die Masse draußen für sich einen Mehrwert sieht, wenn man sich halt so eine Vision Pro anschafft, ja. Und dann klar der Preis.
Ja, der Preis.
Klar. Ist aktuell, wie gesagt, dadurch, dass es halt noch nicht die Killer-App bis jetzt gibt dafür oder die Killer-Anwendung oder den Bereich, ja, ist der Preis definitiv zu hoch, ja.
Das ist
und
richtig,
das ist halt eine Herausforderung für Apple. Und ich hoffe, wir sehen da auf der WWC definitiv was. Einmal, was halt Entwicklerkits betrifft, Entwicklermöglichkeiten, beziehungsweise auch Entwickler auf der Bühne, die vielleicht da ein paar Sachen zeigen, wo du sagst, oh, holla die Waldfee. Ja, also das ist jetzt eine Sache, die jetzt wird sie interessant über die bisherigen Tech-Demos hinaus. Und dafür ist das Produkt noch sehr, sehr jung.
Ja.
Und wie gesagt, bis jetzt nur in einem Markt erhältlich. Ja, das, selbst wenn die sich nicht so verkaufen sollte in den Staaten, wie Apple das erwartet hat, ja, umso mehr, du bräuchtest ja noch nicht mal die Produktion runterfahren, umso mehr Geräte hättest du ja in anderen Märkten zum Verkaufsstart einfach verfügbar, um da dann entsprechend halt reinzugehen. Oder aber früher eventuell in den Markt reinzugehen, weil du einfach die Stückzahlen hast. Ja.
Ja.
Und da würde ich sagen, wäre es für Apple, denke ich mal, ganz interessant, jetzt möglichst schnell in viele Märkte halt reinzukommen oder zu starten, um da halt auch entsprechend Geräte, selbst wenn sie die projizierten Verkaufszahlen nicht erreichen, aber um Geräte in den Markt zu bringen, um das halt für die Entwickler auch entsprechend interessant zu machen. Weil wir haben da ja auch schon wieder so ein gewisses Henne-Ei-Problem. Ja. Klar, so Entwickler, die jetzt aufgesprungen sind, die dafür entwickeln wollen, weil sie sagen, hier, wir wollen die Chancen nutzen und mit ganz vorne dabei sein und da vielleicht irgendwas an den Markt oder auf in den App Store bringen, was halt viral geht. Ja, und kann aber auch nur funktionieren, wenn halt eine gewisse Base schon draußen ist, ja, und du dann auch die Möglichkeit hast, entsprechend halt installiert zu werden. Und wie gesagt, ein Markt ist ein bisschen wenig, ja, mehrere, also man müsste da halt gucken, dass man da jetzt mit dem Release halt rauskommt, mit der Hardware in anderen Märkten und da halt über die Anzahl der Märkte eventuell dann einfach Geräte auch verkaufen kann.
Ja.
Weil wenn du jetzt in 20 Märkte reingehst und da nur die Hälfte verkaufst, ja, ist immer noch besser, als in einen Markt zu gehen, ja, und da entsprechend wenig zu verkaufen. Aber wie gesagt, wir können viel reden, ja, Apple macht halt ihr Ding und da müssen wir halt mal abwarten, inwieweit da jetzt, oder wann es dann endlich auch losgeht, ja, wann dann jetzt wirklich mal gesagt wird, wann du wo das Ding kaufen kannst und vor allem dann auch zu welchem finalen Marktpreis, ja.
Das ist richtig. Naja, und es hätte natürlich auch noch einen Riesenvorteil, je mehr Länder am Start sind, je größer ist natürlich auch die Entwicklerbasis, die dafür programmieren oder entwickeln kann für das Gerät. Ne? Das ist in jederlei Hinsicht von Vorteil, wenn die Brille zeitnah jetzt in fast allen wichtigen Märkten erhältlich ist. Schauen wir mal. Also so ganz so schwarz wie Ming-Chi Kuo sehe ich das Ganze nicht, weil das ganze
Gerät. Ja, ich denke, es ist ein bisschen sehr früh, halt von einem Flop zu reden.
Ja, das sehe ich genauso. Und dass natürlich die Verkaufszahlen zurückgehen, das ist nach meiner Meinung auch relativ logisch, weil die ganzen interessierten Early Adopter, die sind jetzt erstmal abgefrühstückt, die haben jetzt erstmal gekauft. Und die anderen Kunden, die vielleicht noch skeptisch sind, die vielleicht noch ganz stark darauf hinsparen müssen oder es sich überlegen müssen, ob sie das Ding brauchen oder nicht brauchen, die sind vielleicht noch nicht so restlos überzeugt, die sind noch am Überlegen. Und da wäre natürlich auch ein Vision OS 2.0 mit neuen Funktionen auf der WWDC dann nochmal so, denn so eine Initialzündung sozusagen, wenn da was Neues gezeigt wird, wenn da neue Möglichkeiten gezeigt wird, die Kunden zu überzeugen, die bisher überlegt haben, sich das Ding zu kaufen.
Und Apple müsste einsehen, ja, dass sie ohne also wirklich Gaming-Support sich das Leben unnötig schwer machen, was die Vision Pro betrifft.
Ja.
Weil wenn die zur WWDC 2, 3 AAA-Games auf der Bühne hätten, die wirklich abartig gut sind und das Potenzial in dem Bereich von der Vision Pro halt zeigen können, dann hättest du alleine da nochmal Einheiten verkauft, auch wenn du, wie gesagt, nur 3 Hammer-AAA-Titel am Start hättest und vielleicht es lange, lange dauert, bis was nachkommt, wenn überhaupt, hättest du da aber gerade in dem Bereich Geräte an diejenigen verkauft, die darauf gewartet haben.
Ja.
Und da auch wieder dieses Henne-Ei, ja, wenn du mal auch mit viel Geld vielleicht dir 2, 3 Studios geholt hast, die Titel bringen, und zwar nicht nur irgendwelche alten Titel, die sie dann portieren, sondern aktuelle, ja, oder auch vielleicht mal einen Exklusivtitel, ja, Gott verbiete, dass Apple da Geld reinstecken würde, ja. da dann, wie gesagt, in den sauren Apfel beißen, und sie haben ja gesagt, es ist keine Gaming-Plattform, beziehungsweise ist es nicht nur für Spiele gedacht, ja, und was man damit alles machen kann. Klar haben wir im App Store auch Spiele drin. Ja, klar haben wir auch Entwickler, die halt jetzt für die Vision Pro entwickeln und da Sachen machen. Aber wir haben halt keinen AAA-Titel. Ja, von mir aus auch. Ja, das ein oder andere Studio hat ja gesagt, wir machen keine AAA-Games mehr. Ja, wir sind mittlerweile ein 4A-Spieletitel. Ja, Spielemacher. Ja, von mir aus auch so ein. Ja, und dann da, wie gesagt, was haben, auf der WWDC zeigen können, das Ding geht morgen in den Store und peng. Aber, ja, das Thema Gaming, ja, Apple hat so oft gesagt, ja, wir nehmen das ernst, ja, oder wir wollen in Zukunft da mehr machen und es ist nichts passiert. Ja. Sie haben jetzt die Vision Pro, die technisch echt was machen könnte und da kommt auch nichts. Also von daher, ja, Wunschdenken.
Mit Gaming tut sich Apple auf allen Plattformen sehr schwer. Das ist jetzt ja nicht nur bei der Brille, das ist beim Mac so, das ist beim iPhone so, das ist beim iPad so. Das ist alles nicht so, wie es sein könnte oder wie es die Hardware eigentlich zulässt. Wir haben richtig gute Hardware, aber es finden halt keine wirklich hochwertigen Games drauf statt, keine wirklichen AAA-Spiele im Mac-Bereich hier oder da mal so zaghafte Versuche, aber jetzt nicht so der Burner, ne? Es ist so.
Die Betonung liegt halt auf Mac und gerade Vision Pro, ja, weil klar hast du auf dem iPhone hast du Spiele, die technisch auch sehr gut sind, allerdings da geht ja vieles da, gerade in diesem Catcher-Bereich und so, ja, das ja, ist immer so ein Thema, ja, Free-to-Play, da gibt es ein paar wirklich sehr interessante und gute Titel, aber da ist halt, für den klassischen Gamer ist da eigentlich nichts dabei, bis auf eine Handvoll Sachen, ja, und gerade die Vision Pro, ja, auch wenn, wie gesagt, das Headset beziehungsweise die Vision Pro nicht günstig ist, da könnte ein bisschen was auf jeden Fall gemacht werden, wenn entsprechend in der Richtung was da wäre, ja, aber.
Ja, also man sieht ja hier und da so zaghafte Versuche und kleine Ambitionen, aber es ist nicht der Rede wert. Ne, du hast
ja, vor allem, wenn sie reden heute drüber, das ist genauso wie mit, hier und M3 und sag mal, Raytracing.
Hardware Raytracing,
was der Chip alles kann.
Ja.
Und mit unserem Emulationslayer und mit der Bridge und was weiß ich, was da alles geht, ja, und du hast Portierungen beziehungsweise Games gesehen, ja, die ohne große Anpassung mit vernünftigen Framerates auf dem MacBook Pro laufen. Und dann hörst du hier so, ja, und hier die Homebrew-Szene und ja, wir haben hier mit Wein und was weiß ich was. Und dann kriegst du, und wir haben die und die Games schon zum Laufen gekriegt, ja. Und dann findest du irgendwo auf Seiten dann auch so Listen und Anleitungen, wie du die zum Laufen kriegst. Und das war's dann.
Ja, aber das ist ja uninteressant. Solche Sachen sind ja nicht für die Masse gedacht. Ist ja nicht massenkompatibel, sowas.
Ja.
Der normale Anwender will das Ding installieren, klick und will spielen. Fertig. Ohne irgendwelche komplizierten Hacks und Tricks, das zum Laufen zu bringen, sondern er will einfach das Ding installieren und will starten. Ganz einfach.
Genau. Und Apple sagt dann, ja, hier, wir haben die und die Tools und damit können die Entwickler checken, wie einfach das ist, ihre Games zu portieren. Und dann hörst du, wie gesagt, dann hast du dann News, die wird auch wirklich durch das ganze Internet geklöppelt. Mhm. Du hast da Publikationen, die darüber berichten, ja, teilweise die ein oder andere Mainstream-Presse noch, ja. Mittlerweile ist das Thema schon wieder tot. Weil einfach nichts passiert.
Ja.
Und da, wie gesagt, Eingriff in die Portokasse und mal auf ein, zwei Entwickler Geld geworfen, damit da wirklich was kommt, aber nee.
Ja, das ist ganz komisch, warum Apple die Prioritäten so verkehrt gewichtet, in meinen Augen. Oder,
nicht verkehrt, aber das, wie gesagt, trotz vollmundiger Ankündigungen halt dann nichts passiert, ja.
Ja, aber es wäre alles lösbar mit Geld und richtigen Entscheidungen, wie so oft im Leben.
Wahrscheinlich haben sie einfach nicht die Manpower, beziehungsweise auch Frauenpower.
Ja, ja, das, Personalkapazitäten werden wahrscheinlich nicht so gut sein, aber auch das kann man lösen.
Das bei einem Laden wie Apple. Ja, okay, wenn du sagst hier, willst du schnell lösen und griff in die Portokasse, du könntest dir sogar ein eigenes Studio kaufen, ja.
Ja.
Du musst doch nicht mal eins gründen. Ja. Es gibt immer mal wieder ein interessantes Studio, was irgendwer loswerden will, ja, wo du zuschlagen könntest. Ja. Dann hättest du da ruckzuck dir ein paar Leute eingekauft. Aber das ist nicht unbedingt Apple. Die würden sich wahrscheinlich eher weniger ein Game Studio kaufen, um da was zu machen. Außer sie würden wirklich in den Handheld-Bereich zum Beispiel einsteigen wollen. Aber da sagen sie auch, brauchen wir nicht. Ja, wir haben mit dem iPhone unser Handheld.
Im Prinzip ja auch richtig so, weil ich sehe auch kein extra Handheld bei Apple. Nach meiner Meinung.
Aber auch da, mit der Unterstützung, die sie gemacht haben für Gamepads, ja, auf iOS, und auch die ganzen Third-Party-Hersteller, die ja auch mit den Geräten kamen, wo du das iPhone reinsteckst, ja, die es ja auch für Android gibt, die den Games hören, wie sie alle heißen. Aber auch da, ja, wieso nimmt man sich da nicht mal Nintendo als Vorbild und macht wirklich in-house ein kleines Studio, ja, und haut da mal Apple-exklusive quasi AAA-Dinger raus, ja. Aber das ist halt nicht das Apple-Ding, ja.
Nee, und ich meine,
klar, kostet auch Schweinegeld, ja. Ob man da dann Geld verbrennen will, ist halt die andere Frage. Aber mein Gott, was macht Microsoft bitte, ja?
Also ich meine, Apple hat einige Probleme, aber derzeit haben sie kein Problem, das nicht finanzieren zu können. Also das könnten sie ohne Probleme. Ja. Naja, gut. Das ewige Problem Gaming und Apple, das zieht sich ja schon Jahrzehnte hin und her. Es fing mit der ersten Konsole von Apple an, der Pippin.
Ja, muss man sagen, da haben sie es ja wirklich ernst genommen. Also nicht so ernst, wie man sich vielleicht damals gewünscht hat.
Ja, aber war ja auch
immerhin haben sie eigene Hardware gemacht, speziell für den Gaming-Bereich.
Ja, aber das war ja auch ein Flop. Und das war ja auch ein Kooperationsprodukt mit Bandai. Es war ja auch kein Standalone-Produkt in dem Sinne. Es war eine Partnerschaft mit Bandai damals. Darf man ja auch nicht vergessen.
Ja, aber da hatten sie wenigstens noch. Aber vielleicht haben sie da auch die Lust dran verloren. Das kann natürlich auch sein.
Ja. Ja, und dann diese zackhaften Versuche mit dem Apple TV und hin und her. Da könnte man auch einiges machen, wenn man wollte. Aber okay. Das ist auch ein Schlag ins Wasser. Apple TV und Gaming.
Ja, weil die Gerüchte hatten wir ja. Ja, alles hier und über die Hintertür würde Apple halt mit dem Apple TV halt eine Gaming-Konsole in die Wohnzimmer bringen. Und klar hast du Games im App Store, aber da ist ja auch bis heute nichts wirklich Großes passiert, ja.
Naja, das Einzige, was nennenswert ist, dass sie die Kompatibilität mit Xbox und PlayStation-Controller hergestellt haben letztendlich. Das ist ja das einzig Nennenswerte, was das Ding so ansatzweise zu einer kleinen Casual-Gaming-Konsole macht, aber auch wirklich nur ansatzweise. Ernst zu nehmen ist das nach meiner Meinung auch nicht.
Und sie hätten die Möglichkeit gehabt, gerade mit einer neuen Version von einem Apple TV, ja, okay, mittlerweile sind sie ja gezwungenermaßen dabei, den App Store da ein bisschen zu öffnen dafür. Aber musst du auch mal gucken, das Apple TV hätte können die Plattform für Cloud Gaming werden.
Ja, klar. Und sie haben ja alle Möglichkeiten mit den ganzen M3-Chips, M2-Chips, da hätte man einen hochkarätigen SoC reinhauen können, hätte auch nach meiner Meinung dann auch zwei verschiedene Geschmacksrichtungen rausbringen können, normalen Apple TV für diejenigen, die sich für Gaming nicht interessieren und dann meinetwegen ein Apple TV Pro oder Extreme oder Apple TV Play oder wie man das auch nennen mag, dann für diejenigen, die auch spielen wollen mit dem Apple TV. Das wäre doch alles kein Problem gewesen. SoCs haben sie ohne Ende, ne?
Okay, qualitativ gute Stückzahlen ist eine ganz andere Frage. Sind wir abhängig davon, wie viel bei TSMC vom Band fallen.
Ja, klar.
Und wie schnell du deine komplette Produktlinie halt auf die aktuellen Chips halt auch umstellen willst. Ja, das ist ja auch wieder so. Ja, aber ich glaube, da kommt auch so die Produkt-Update-Politik Apple sehr entgegen. Ja, wir fangen mal mit den MacBook Pros an. Ja, dann machen wir die MacBook Airs, dann kommen hier iMac Studio kommen dran, und dann in Zukunft vielleicht ja für den Mac Pro dann eine eigene Prozessorlinie. Ich hoffe, sie haben es langsam im Griff, ja, dass wir jetzt dieses Jahr oder spätestens nächstes Jahr sehen, dass es dann wirklich bei allen Modellreihen zu festen Zyklen Updates gibt.
Das
inwieweit das Sinn macht, ist eine ganz andere Frage. Aber ich denke, Apple wäre das sehr recht,
ja,
wenn sie jedes Jahr zum einigermaßen gleichen Zeitraum ihre Hardware updaten könnten. Wie gesagt, ich bin der Meinung, muss nicht unbedingt sein. Ja. Gerade wenn man mal guckt, ja, wie gut heute noch ein M1 im Prinzip funktioniert.
Ja.
Zumindest mal für die Anwendung, sagen wir mal im MacBook Air oder so. Ja, das ist ja keine Killermaschine gewesen. Ja, war es noch nie. Aber wie gut da der M1 für diese Standardanwendungen im Prinzip noch funktioniert. Keiner hätte eigentlich auf den M2 updaten müssen. Ja, die M3s, wie gesagt, sind jetzt da. Muss man mal gucken, inwieweit man da vom M1 zum M3 upgradet. Ja, ich denke mal, der ein oder andere kann auch bis zum M4 dann noch locker überbrücken. Und dann hast du natürlich einen Boost ohne Ende. Selbst wenn zum M3, zum M4 ist wieder nur so im niedrigen zweistelligen, obwohl niedrig zweistellig klingt jetzt, aber wie gesagt, so marginale Upgrades,
ja, ja,
hast du ja vom M1 zum M4, das ist ja ein Sprung, genauso M1, M3, das sind Sprünge, das ist ja, hallo, ja. Deswegen, ja, inwieweit es da Sinn macht, jedes Jahr wirklich einen Prozessor zu bringen.
Ja.
Das ist halt für diejenigen interessant, die halt schon eine Zeit oder Generationen,
genau,
ausgesetzt haben, weil dann, wie gesagt, die Sprünge sind natürlich dann schon stark.
Ja.
Und wie gesagt, die Einsen beim M2 jetzt eingestiegen, ein anderer vielleicht jetzt erst mit dem M3, der war noch mit Intel unterwegs. Ja, klar, der wird dann wahrscheinlich erst wahrscheinlich zum 5er, zum 6er dann ein Upgrade durchführen. Da müsstest du jedes Jahr machen, um die Leute dann entsprechend abzuholen.
Ja. Ja, wie gesagt, das ist dann meistens ja nicht interessant, die von einer Vorgeneration kommen, sondern von einer Vor-Vor- oder vielleicht, wie gesagt, von M2 auf M4, da macht es dann eventuell Sinn für den einen oder anderen. Aber wenn einer ein M3 hat und geht dann auf ein M4, das wird wahrscheinlich dann nicht sinnvoll sein.
Ne? Das ist halt immer die Frage, was machst du mit der
Geräte? Ja, klar.
Beziehungsweise, es gibt ja auch Leute, die jedes Jahr sich ein neues iPhone holen, muss
ja
auch nicht unbedingt sein.
Genau.
Wer gesagt, wer es sich leisten kann, soll es gerne machen.
Ja, klar.
Umso besser für Apple. Ja,
ja, ja.
Umso besser, gerade wenn die Geräte entweder weitergereicht werden oder in den Gebrauchtmarkt gehen,
ja,
kann man da ja auch nochmal ein Schnäppchen machen für diejenigen, die halt da in dem Markt unterwegs sind. Ja, man muss ja nicht unbedingt alles neu kaufen. Mache ich ja zum Beispiel auch nicht. Ja, auch das Auto, was wir jetzt in Anführungszeichen neu gekauft haben, war ja quasi ein Jahreswagen. Ja, weil deswegen, gerade bei Autos, was die in den ersten 2 Jahren an Wert verlieren, warum sollte ich da überhaupt neu kaufen?
Das ist richtig. Bei Apple-Produkten,
auch das, wer sich's leisten kann,
da muss man halt gucken, da ist es halt bei manchen Dingen nicht immer so lukrativ, gebraucht zu kaufen. Da sind es dann teilweise nur marginale Unterschiede zum Neugerät. Da muss man wirklich immer von Produkt zu Produkt gucken. Also oftmals lohnt es sich nicht immer, Refurbished-Produkte zu kaufen. Da muss man halt vergleichen. Ne? Das ist immer so mein
Empfinden. Ja. Ne? Generell Augen auf. Ja.
So ist es. Ja. So ist das. Na gut, wir werden gespannt sein, was da kommen wird. Und nach wie vor kann ich jetzt dieser Schwarzmalerei mich jetzt nicht anhängen oder der nicht zustimmen. Die Brille muss erstmal sich so ein bisschen im Markt zurechtruckeln. Und wie gesagt, sie ist derzeit nur in den Staaten erhältlich. Hm. Und davon, da kann man noch gar nicht von einem Flop reden. Und ich sehe das als ganz normal an, dass jetzt die Nachfrage nach unten geht, weil die ganzen Enthusiasten sind erstmal abgedeckt, die sind erstmal bedient, die haben ihr Produkt. Und die Leute, die zögern, die müssen erst nochmal ein bisschen überzeugt werden mit vielleicht neuen Vision OS. Ich wiederhole mich, habe ich eben gerade gesagt, aber die müssen erstmal mit neuen Use Cases, Anwendungsbereichen überzeugt werden. Und dann wird sich das alles zeigen. Die Apple Watch musste sich auch erst zurechtruckeln und musste auch erst ihren Markt finden. Und das Gleiche muss auch mit der Brille passieren. Und das wird auch mit der Brille passieren. Also ich sehe dem jetzt eigentlich immer noch ganz optimistisch entgegen. Allein schon, na gut, egal. Ich bin da.
Wolltest
jetzt
du Meta eben ansprechen?
Nee, aber allein schon, wie gesagt, was da für ein Hype im medizinischen Bereich getrieben wird. Und man muss überlegen, das Ding ist bei uns noch nicht am Markt verfügbar und in der Universität sind circa 70, 80 Geräte im Einsatz, also in allen Abteilungen zusammengesehen. Ich habe letztens mal in die Inventarliste reingeschaut. Also da wird schon viel gemacht, da wird schon viel geforscht und viel entwickelt. Und das ist ja jetzt nicht nur eine Universität, das ist ja weltweit, findet ja ein großer Hype im medizinischen Bereich statt. Man liest ja auch andere Berichte aus Großbritannien, aus Kanada habe ich jetzt gerade sehr viel gelesen. Und auch in den Staaten wird im medizinischen Bereich da sehr viel mitgearbeitet und sehr viel entwickelt. Und da sehe ich im Moment auch einen ganz großen Anwendungsbereich. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich jetzt so ein bisschen Einblick in diese ganze Geschichte habe. Aber also allein aus dem Bereich kommt sehr viel. Okay, ja. Aber schließen wir das.
Aber wo wir jetzt gerade über Vision OS bzw. Vision Pro gesprochen haben, ich hatte gedacht, du wolltest eben vielleicht Meta noch mal kurz ansprechen, weil Meta hat jetzt angekündigt, dass sie Horizon OS lizenzieren Open Source, wollen in Zukunft. Open Source jetzt nicht, aber lizenzieren wollen.
Ja, okay.
Open Source und was da eventuell an APIs etc., dann muss man mal abwarten. Aber sie wollen ja Horizon OS lizenzieren in Zukunft. Oh mein Gott, die Absicht ist ganz klar. Die wollen Horizon OS oder mit Horizon OS das werden, was Android OS geworden ist in der Smartphone-Welt. Will Meta jetzt, wenn es nach ihnen geht, halt für Virtual Reality Headsets werden. Ich bin skeptisch, ob das gelingen kann. Mhm. Auch wenn Microsoft jetzt angekündigt hat, sie wollen mit Horizon OS eine Xbox-gebrandete Brille zusammen mit Meta entwickeln. Mhm. Asus hat schon angekündigt, sie wollen was mit Horizon OS machen. Andere haben gesagt, sie prüfen das, inwieweit das für sie Sinn macht. Ich weiß nicht, ob es nicht zu spät ist, da was oder ob das VR im Massenmarkt halt zum Durchbruch verhelfen kann. Mhm. Das Problem nach wie vor, oder Horizon OS wird nichts an der Tatsache ändern, dass die Leute für sich ja einen Nutzen aus der Hardware erstmal ziehen müssen. Mhm. Und da spielt das OS, denke ich mal, eher eine untergeordnete Rolle. Eine einheitliche Plattform ist natürlich nice, ja, gerade für Entwickler. Dann ist halt nur die Frage, ist die Hardware leistungsfähig genug, ja? Wie gesagt, OS ist ja schon mal eine gute Voraussetzung. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich oder ob Meta damit so ein Wurf gelingen kann wie Google damals mit Android. Gerade weil generell VR noch so eine Nische ist. Ich gehe fest davon aus, dass Meta oder dass das das Ziel von Meta ist.
Ja, klar.
Dass sie die Plattform werden. Mhm. Was mich eigentlich daran interessiert, weil Meta hat gesagt, ja, wir öffnen dann alles und auch den Store und was weiß ich alles. Für mich interessant wäre es halt, was kostet es mich als Entwickler unter dem Schnitt Horizon OS oder Hardware auf Horizon OS Basis zu entwickeln und da halt dann, beziehungsweise wie kann ich dann auch als Entwickler meine Software vertreiben?
Mhm.
Das ist halt, und vor allem, was kostet es mich unterm Strich? Das ist halt immer so die Frage. Da muss man mal gucken. Ja, es ist ja noch relativ frisch, die Ankündigung. Viele haben da auch schon wieder gesagt, das wird halt für Apple eine Herausforderung, weil wenn dann alle Player oder alle Hersteller in Zukunft unter Horizon OS dann ihre Hardware entwickeln und Software vertreiben, wie groß bleibt oder ist der Kuchen für Apple? Ja, ich denke mal, die letzten Jahre haben gezeigt, dass gerade auch im PC-Bereich der Kuchen so groß ist, dass Apple mit Mac, beziehungsweise mit ARM und macOS da sehr gut von leben kann. Ja. Von daher würde ich mir da für Vision OS oder für Vision Pro jetzt mal nicht davon ausgehen, dass die Plattform tot ist, ja, weil jetzt, wie gesagt, Meta Horizon OS am Start hat. Die Frage für mich ist halt eher, inwieweit kann sich Horizon OS durchsetzen, beziehungsweise kann Horizon OS dem ganzen Thema VR nochmal Auftrieb geben?
Wenn sie es geschickt anstellen, denke ich, ist auf jeden Fall Potenzial da, auf jeden Fall. Und Mark Zuckerberg hat ja schon... Ja,
vor allem für Meta ist Potenzial
ja,
da.
Ja, eben. Und Mark Zuckerberg hat ja auch schon gesagt, sie wollen das Android der VR-Welt oder der VR-Brillen werden letztendlich.
Ja, vor allem das, wie gesagt, das offene Gegengewicht zu der geschlossenen Plattform von Apple.
Ja, klar. Und das ist ja letztendlich das was Android ja auch macht oder was Google mit Android ja auch macht. Es ist ja auch relativ offen. Also schon sehr offen. Mir ist es schon zu offen, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Gut. Okay. Ich würde sagen, lass uns heute nochmal über zwei Gadgets sprechen. Mhm. Es hat sich ja so ein bisschen was aufgestaut. Ich wollte ja letzte Woche schon über das eine Produkt sprechen, aber das wäre dem nicht gerecht geworden, weil ich ja schon so lange über den Roborock gesprochen habe. Und ich möchte dem Produkt doch eine gewisse Bühne bereiten, weil die Bühne hat das Produkt nach meiner Meinung auch verdient. Wir sprechen nämlich von einem ganz neuen Produkt aus dem Hause 12 South. Und ja, man kann sagen, wenn man jetzt 12 South so lange begleitet, wie ich es tue, schon seit über 12 Jahren mehr oder weniger, dann kann man sagen, dass sie auf eine gewisse Konstanz hin, auf einer gewissen konstanten Linie Produkte rausbringen, die immer gute Qualität haben, immer gute bis sehr gute Qualität haben. Es gibt dann auch mal so kleine Ausreißer nach unten, aber die Linie ist im Großen und Ganzen sehr konstant. Man weiß, was man bekommt. Man hat ein gutes Produkt, man hat gute Produktideen, ein gutes Produktkonzept. Und dann gibt es in regelmäßigen Abständen dann immer so Leuchtturmprojekte. Und das ist jetzt nach meiner Meinung 12 South wieder gelungen. Und es ist nach 10 Jahren, würde ich bald sagen, der größte Wurf, den 12 South da am Start hat. Das ist natürlich auch immer ein subjektives Empfinden. Wie gewichtet man das Produkt? Wie ordnet man das für sich ein, etc.? Aber auch allein vom Use Case her gesehen, also jetzt mal nur die Produktqualität, die Ideen, das Konzept, die Umsetzung, ist das Produkt schon grandios. Auch wenn man jetzt Marktbegleiter in Betracht zieht und das Produkt mit anderen Herstellern vergleicht, ist das Produkt grandios. Es fängt beim Design an, es fängt bei der Größe an, bei der Umsetzung, bei der Materialwahl. Das ist ein ganz, ganz großer Wurf, den 12 Saus da am Start hat. Das ist was ganz, ganz Feines. Aber ich habe mir in den letzten Wochen ja irgendwie angewöhnt, immer so ein bisschen kryptisch über ein Produkt zu sprechen oder verklausuliert und ohne das Produkt überhaupt zu nennen. Das ist natürlich ein bisschen kontraproduktiv, wenn der Hörer oder die Hörerin gar nicht weiß, über was ich hier spreche. Ich spreche über den 12 Saus Butterfly und das ist nach eigenen Angaben das weltweit kleinste 2-in-1 MagSafe Ladegerät. Ich persönlich würde mir jetzt nicht anmaßen, das zu beurteilen, ob es wirklich weltweit das kleinste Produkt oder Ladegerät ist, weil ich kenne nicht alle Produkte. Ich habe in der Vergangenheit schon sehr viele getestet. 80% davon waren in meinen Augen Schrott. Die habe ich gar nicht erst in nähere Betracht gezogen, das Ding zu benutzen. Und die 20%, die übrig geblieben sind, die werde ich vielleicht in naher Zukunft mal besprechen. Muss ich noch überlegen, ob es wert ist, diesen Produkten eine Bühne zu bieten. Sagen wir es mal so, wie es ist. Aber es, wie ich es eben schon sagte, es ist wert, dem Butterfly eine große Bühne zu bereiten. Ein Produkt, was mir extrem gut gefällt. Und mit dem weltweit kleinsten könnte ich sagen, vielleicht stimmt es, weil wir haben 6 cm Durchmesser und 2,6 cm ist das Ding dünn, wenn es zusammengeklappt ist. Und hier sind wir auch bei dem großen positiven Knackpunkt, ich sage extra positiv, weil 2,6 cm zusammengeklappt, da ist der Name Programm Butterfly, man kann es aufklappen und hat halt zwei runde Elemente, die aus vollem gefrästen Aluminium sind. Da sind wir schon wieder bei der hochwertigen Materialwahl und auf der einen Seite haben wir die Möglichkeit, das iPhone aufzuladen. Auf der anderen Seite haben wir die Möglichkeit, eine Apple Watch aufzuladen oder respektive auch die AirPods. Maximal kann geladen werden mit 15 Watt das iPhone und 5 Watt die Apple Watch und etwas weniger die AirPods. Das habe ich jetzt aber, glaube ich, mit 2,6 Watt. Die Wattzahl habe ich jetzt nicht im Kopf. Also das Maximale, was Apple halt auch zulässt, im Wireless-Ladebereich. Natürlich ist das ganze Produkt auch Apple MagSafe zertifiziert. Alle Ladeeinheiten oder beide Ladeeinheiten sind MagSafe zertifiziert. Die beiden Einheiten werden beim Transport halt zusammengeklappt. Sie werden magnetisch gehalten. Und da sind wir auch beim Konzept, was ich eben so stark hervorgehoben habe. Weil durch diesen Magnetismus, den wir haben, haben wir auch verschiedene Möglichkeiten, die beiden Elemente zu positionieren. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel nur das iPhone laden möchte, dann klappe ich einfach die beiden Elemente umgekehrt zusammen. Sie werden magnetisch gehalten und ich habe nur eine reine übereinander geklappte iPhone-Ladestation. Das bietet natürlich auch die Möglichkeit, das Ding als Stand zu benutzen. Das heißt, ich klappe das dann einfach dahinter, wird magnetisch gehalten und ich habe die Möglichkeit, dann das iPhone aufzustellen, also horizontal in den Standby-Modus zu bringen, das Ganze, wenn ich jetzt, wie gesagt, die Apple Watch nicht aufladen möchte. Und das ermöglicht halt diese clevere magnetische Anbringung und die Variation, dass ich halt die beiden Elemente verstellen kann und vielseitig mit dem Magnet in eine Position bringe sozusagen. Und die Seite, wo ich dann die Apple Watch auflade, die kann ich auch ausklappen oder den Puck kann ich auch ausklappen. Das haben wir natürlich auch bei anderen Ladegeräten. Aber das würde man dem kleinen Produkt jetzt gar nicht zutrauen, dass man diesen Puck auch noch ausklappen kann. Sieht man erst auf dem zweiten Blick sozusagen. Also auch das ist möglich. Man kann die Apple Watch auch in den Nightstand-Modus bringen oder ganz flach aufladen. Auch das ist natürlich möglich. Das Ganze ist halt, wie gesagt, wirklich sehr, sehr kompakt, wie auch schon erwähnt, und ist extrem hochwertig verarbeitet, also volles Aluminium. Da hat die CNC-Fräse ordentliche Arbeit geleistet. USB-C als Lademöglichkeit für, oder besser gesagt, als Zuführung, als Stromzuführung ist an Bord. Es ist auch ein USB-C auf USB-C-Kabel enthalten. Auch dieses Kabel ist Nylon umwoben, also es ist ein sehr hochwertiges Kabel. Passt zum Gesamtbild von dem ganzen Produkt, das ist 1 Meter lang. Es ist ein 30 Watt USB-C-Netzteil enthalten mit Reiseadaptern, das heißt USA, UK, Europa und Australien ist als Reiseadapter mit im Lieferumfang enthalten. Und fast wäre es mir entgangen und ich wollte es schon als Kritikpunkt anmerken, aber dann habe ich die Verpackung etwas genauer auseinandergenommen und es ist sogar ein kleines Reisebeutelchen oder ja ein kleines Travelbag dabei. Es ist ein relativ simpel gehaltener Samttransportsack. Das hätte man vielleicht noch ein wenig besser gestalten können, aber es macht das, was es soll, oder der Travelbag macht das, was es soll. Er schützt den Butterfly vor Kratzern und das macht er ganz gut. Da wäre nach meiner Meinung noch ein wenig mehr Luft nach oben gewesen, aber okay, das ist jetzt Jammern auf ganz hohem Niveau. Im Großen und Ganzen ein absolut rundes Produkt, 99 von 100 Punkten würde ich sagen, kleiner Abzug beim Travelbag in der Darreichungsform, aber wie gesagt, das ist Jammern auf ganz hohem Niveau. Ich hätte noch so einen ganz kleinen Tipp in Richtung 12 South, bringt doch bitte noch eine zweite Version raus, ohne USB-C-Netzteil und ohne diese Reiseadapter, weil es gibt ganz, ganz viele Leute, die haben ganz viele hochwertige USB-C-Netzteile und müssen jetzt nicht noch ein zusätzliches USB-C-Netzteil erwerben. Und dann könnte man das Produkt auch etwas günstiger machen. Und da müsste man im Endeffekt nur eine neue Verpackung gestalten, die etwas kleiner ist und hätte quasi zwei verschiedene Versionen am Start. Das würde ich mir wünschen, weil dann hätte ich mir zum Beispiel auch nicht diese Travel-Version ausgesucht mit diesem ganzen Netzteil dabei, weil USB-C-Netzteile habe ich nun wirklich genug. Obwohl das Netzteil sehr klein und sehr kompakt ist und auch in der gleichen Designsprache ist und es passt auch wirklich zur Gesamtkomposition, aber eine zweite Verkaufsversion ist nach meiner Meinung, wäre nach meiner Meinung auch ein interessantes Angebot. Derzeit gibt es das entweder direkt bei 12 South zu kaufen oder exklusiv im Apple Store. Bei Amazon ist es derzeit nicht erhältlich. Kann sich wahrscheinlich noch ändern. Kommen wir zum Preis. 149 Euro ruft 12 South dafür auf, wenn man es zum Beispiel bei Apple erwirbt. Und das ist ein selbstbewusster Preis, aber auch ein angemessener Preis, wenn man sich auch den ganzen Lieferumfang anschaut, was dabei ist, Netzteil etc. pp. Ist es okay. Und die Wertigkeit und das clevere Produktkonzept rechtfertigt natürlich nach meiner, oder nicht natürlich, es rechtfertigt den Preis und es ist ein Produkt, was nach 10 Jahren die Linie enorm, also diese konstante Produktlinie enorm anhebt, also das ist ein Leuchtturmprojekt, das ist nicht nur ein Leuchtturm, das ist nach meiner Meinung ein Mount Everest im Produktportfolio von 12 South. Tja. Ich hoffe, man hat meine Begeisterung mitbekommen.
Hat man.
Gut, schön. Nee, ist wirklich super. Also ich war überrascht, dass diese volle Qualität konnte man wirklich erst dann sehen, nachdem man das Ganze in der Hand gehabt hat und sich mit dem Produkt im Hands-on auseinandergesetzt hat sozusagen. Gut, kommen wir zum nächsten Produkt. Kommen wir zu einer Produktkategorie, die ich bisher noch gar nicht getestet habe. Kommen wir zum Bereich Wallet-Systeme für das iPhone. Liegt natürlich daran, da ich jetzt erst ein iPhone habe, was eine MagSafe-Kompatibilität hat. Also hat es auch keinen Sinn ergeben, so ein Produkt vorher zu testen. Und es hat für mich im Endeffekt noch weniger Sinn gegeben, so ein Produkt von Apple zu testen, weil da haben wir wieder das Problem, da gibt es nur Feinwoven und Feinwoven kommt mir nicht ins Haus. Und da habe ich mir lange Marktbegleiter angeschaut, was könnte man denn da nehmen, was funktioniert, was wird gut bewertet. Da gab es einige Hersteller, aber die meisten haben so ein Problem, dass man bei diesen Wallet-Systemen immer nur so ein oder zwei Karten reinschieben kann. Natürlich kann man dann auch mit Gewalt irgendwie das Produkt dazu bringen oder zwingen, da mehrere Karten aufzunehmen. Aber das führt dann dazu, dass sich irgendwann mal die Nähte auflösen und sich das Ganze dann in Wohlgefallen auflöst. Und man dann halt das Ding selbst zerstört hat auf permanente, durch die permanente Belastung von diesen Karten im Wallet. Das habe ich auch schon oft gelesen, dass dann die Nähte aufgehen. Naja gut, wenn man da mehr als vorgegeben an Karten reinschiebt oder mehr als an zugelassen an Karten reinschiebt, ist es natürlich klar, dass sich das auflöst. Und für mich ist es halt wichtig, dass ich mindestens 4 Karten transportieren kann. Und da habe ich kaum einen Hersteller gefunden, der sowas anbietet. Und bin jetzt natürlich wieder bei unserer Haus- und Hofmarke Satoshi hängen geblieben. Die haben nämlich einen Satoshi Magnetic Wallet Stand im Sortiment. Es ist nicht nur ein Wallet, es ist auch, wie der Name schon sagt, ein Stand. Dazu komme ich aber gleich. Kommen wir erstmal zur Kompatibilität. Wir haben natürlich eine MagSafe-Kompatibilität und das Ding ist nur 1 Zentimeter dünn. Das ist schon grandios, weil wir haben nämlich den Vorteil, wir können hier 4 Karten unterbringen. Das ist auch vom Hersteller zugelassen. Und dann kommt noch dazu, wir haben eine Stand-Funktion. Das heißt, wir können das Wallet, wenn es sich am Gerät befindet, ausklappen. Und das können wir stufenlos machen und können das iPhone entweder horizontal oder auch vertikal aufstellen durch den Stand. Alles sehr vernünftig, sehr massiv verarbeitet. Das ist ein innen drinne im Kern sozusagen, im Korpus haben wir Metall und das Scharnier ist auch aus Metall. Und überzogen ist das Ganze mit Kunstleder oder meinetwegen auch veganem Leder, aber ich sag mal Kunstleder. Und dadurch, dass das auch ein wertiges Material ist, hat man hier auch, ich habe es jetzt seit ein paar Wochen im Einsatz, hat man ja auch gar keine Kratzer, die sich da irgendwo auf dem Leder etablieren etc. Es ist ein sehr robustes Leder, sieht nach meiner Meinung nach diesen 3 Wochen, die ich das Ding jetzt im Einsatz habe, immer noch wie neu aus. Gibt es in verschiedenen Farbtönen, gibt es in Schwarz, Braun. Ich glaube, es gibt auch noch so ein interessantes Blau. Ich habe es in Braun genommen und das sieht immer noch sehr, sehr schön aus. Der Magnet hält ordentlich, hält massiv und als weitere positive Eigenschaft ist, dass das NFC, die NFC-Technologie vom iPhone durchgeleitet wird. Wir haben hier diese NFC Pass-Through-Technologie. Ganz wichtig, wenn man das iPhone oder wenn man den NFC-Chip im iPhone auch benutzen will, wenn man ein Wallet installiert hat. Ja, rundes Paket. Ich glaube derzeit auch bei Amazon im Angebot. Das müsst ihr mal reinschauen. Ich verlinke mal das Produkt auf Amazon in den Shownotes. Ja, cleveres Produkt und es trägt nicht auf, dadurch, dass es nur 1 Zentimeter dünn ist. Und man hat, wie gesagt, eine 4-Karten-Lösung inklusive einer Stand-Funktion. Gut, das war's.
Klingt auch interessant, ja.
Ja, finde ich auch. Gut, dann haben wir es doch für heute.
Okay.
Oder hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest?
Nö.
Gut, dann machen wir das Ding für heute dicht und blubbern nicht mehr lange rum. Und wenn alles gut geht, hören wir uns dann irgendwann am nächsten Wochenende wieder.
Genau.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.